Willkommen bei How I Met My Money. Ich bin Lena, freie Journalistin und Interviewerin.
Und ich bin Ingo, Honorarberater, Finanzcoach und ein kleines Kapitalistenschweinchen. In diesem Podcast geht's nicht nur ums Geld, sondern auch darum, was Geld mit dir macht. Mit dem Gefühl, nie genug zu haben. Mit Streit in Beziehung. Mit Freiheit. Mit Sicherheit. Und manchmal auch mit Scham.
Wir sprechen mit ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis und stellen die Fragen, die du dir vielleicht so noch nie gestellt hast. Warum gehe ich mit Geld so um, wie ich es eben tue? Was habe ich über Geld in der Kindheit gelernt? Und stimmt das eigentlich alles noch?
Hier bekommst du wirkliche Aha-Momente, echte Geschichten, praktische Tipps und Hacks und den Raum, tiefer zu gehen.
Denn wer sein Geld versteht, der lernt auch sich selbst besser kennen.
How I Met My Money wird produziert und vermarktet von Mayberg Finanzpartner und der OFA Online Finanzakademie. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Was können wir, Anlegerinnen und Anleger, aus historischen Umbrüchen lernen? Wir schauen heute auf die letzten 100 Jahre zurück.
Ja, genau. Und ich finde, das ist aktueller denn je und vor allem aktueller, als man denkt. Denn wir leben ja aktuell, oder Lena, in wilden Zeiten, Pandemie, Krieg, in Europa, Inflation. Und da hilft manchmal eben gerade in Zusammenhang mit den Kapitalmärkten der Blick in die Vergangenheit. Und Lena und ich, wir haben uns eben mal die krassesten Wendepunkte der letzten 100 Jahre rausgesucht. Und wir reisen heute mal vom Ersten Weltkrieg bis Corona, um einfach mal zu schauen, was war das eigentlich damals und wie lief das damals ab und was können wir heute, Stichwort Paradigmenwechsel, eigentlich davon mitnehmen.
Es wird kein langweiliger Geschichtsmonolog, sondern Ingo, wir beide erzählen uns die spannendsten Anekdoten, die wichtigsten Wendepunkte und es geht auch um Schubkarren voller Geld und 40 D-Mark, die alles verändert haben.
Ach, wie schön war das noch mit der D-Mark, oder? Ja. Und wir fragen uns vor allem, was macht das eigentlich mit den Menschen? Wie prägt das Verhalten, Denken, aber vielleicht auch sogar ganze Generationen? Und wie hilft uns das, heutige Ängste einzuordnen?
Dann lass uns doch gleich starten mit der ersten Zeitreise, nenne ich sie mal.
Let's go.
Wir gehen zurück ins Deutschland der 1920er Jahre, die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Das war eine junge Demokratie, es gab viele, viele Hoffnungen, aber auch eine finanzielle Katastrophe. Stell dir vor, du wachst auf und das Geld, das du gespart hast, ist über die Nacht die Hälfte weniger wert geworden. Genau das ist passiert nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland und zwar eben in den frühen 20ern, in den frühen 1920ern Jahren. Da gab es eine wilde Inflation in der Weimarer Republik. Und es gab ehrlich gesagt nicht nur Inflation, sondern diese Inflation führte dazu, dass es dann einen völligen Währungszusammenbruch gab. Die Preise, die explodierten. Und das bedeutet so, wir haben mal ein bisschen recherchiert, Ingo, ne? Anfang 1923 kostete ein Brot so ein paar hundert Mark. Das war ein Papiermark damals. Im November, also im gleichen Jahr noch, aber Ende des Jahres 1923, waren es wohl eher so 201 Milliarden, die man ausgeben musste, um ein Brot zu bekommen.
Ja, und das hat man heute auch schon manchmal, wenn nach Venezuela guckt, ja, bis auf das da gerade natürlich so ein amerikanisches Schiff steht, ist das eben auch noch ganz spannend, dass man dort eben auch solche Zustände hat teilweise. Und man kann dann eben buchstäblich mit diesem Geld nichts mehr anfangen. Und es war sogar so krass, dass Firmen Löhne nur noch tagesweise gezahlt haben. Ja, oder sogar zweimal am Tag, weil das Geld am nächsten Tag schon wieder so wenig wert war. Und jetzt denken vielleicht viele, ja, das war damals so. Aber ich kann euch sagen, ich war zum Beispiel vor, ich glaube, mittlerweile 3 Jahren ist es her, in Argentinien, da war das nicht so krass, aber auch so. Ich bin am Anfang der Woche zu Western Union gegangen, so ein Dienst, wo ich quasi Geld abholen konnte, habe das in den Baumwollbeutel von meinem Föhn reingemacht, den ich im Hotel hatte. Ich habe diesen Beutel voll gemacht und habe das dann beim Hotel auf den Tresen ausgeschüttet. Und Wahnsinn. Selbst nach den 7 Tagen war es schon leicht weniger wert, aber es gab damals in Argentinien quasi einen offiziellen Wechselkurs und einen inoffiziellen Wechselkurs und der war eben deutlich höher. Ja? Und das ist dann schon sehr spannend. Und jetzt ist ja die Frage, was lernen wir aus damals und auch aus Argentinien? Und ich glaube, der erste Punkt, den man da immer für sich mitnehmen sollte, ist das Thema Demut. Ja, denn Geld kann wirklich an Geld verlieren und das dramatisch. Ja, Dinge können sich also ändern. Aber das Spannende ist eben auch wieder, selbst nach solchen Zeiten, man sieht das gerade auch in Argentinien, geht es eben auch wieder aufwärts. Und so war das auch zum Beispiel 1923, ja, in dem besagten November, den du angesprochen hast, Lena, kam dann die Rentenmark und plötzlich lief die Wirtschaft auch wieder. Preise stabilisierten sich und auf einmal quasi von der Traufe, ja, ging es in die goldenen 20er rein. Und das Spannende war, wer damals Sachwerte hatte, also Immobilien, Land, aber auch Aktien, ja, die gab es damals schon, der kam eben deutlich besser durch. Und nur wer Bargeld hatte, der war im Grunde enteignet. Und so zeigt sich schon damals, dass Diversifikation eben kein Modewort war, sondern überlebenswichtig. Und wenn wir eben auf heute schauen, ja gut, heute haben wir jetzt keine Hyperinflation, aber anfassbar gibt es das sicherlich in anderen Ländern schon. Aber diese Urangst, die ja auch transgenetisch übertragen werden kann an uns oder vielleicht auch erzählt wurde noch in unserer Familie, die schlummert in vielen. Und dadurch, ich habe es letztens wieder mitbekommen, kaufen viele ältere Deutsche bis dato, ja, die vertrauen dem Fiat-Währungssystem nicht und die kaufen dann Gold, weil es sich irgendwie sicherer anfühlt. Und so hält dieses Echo aus dieser Zeit noch nach. Ja, aber zum Glück sind solche Inflationsdimensionen halt selten. Aber wenn es rappelt, dann gilt halt eben immer Sachwerte vor Geldwerte. Ja, aber kleiner Spoiler, das war nicht die letzte Krise. Denn nachdem zumindest in Deutschland die Währung wieder stabil war, da ging es direkt weiter. Und das nicht in Deutschland, Lena, sondern
da, wo ich gerade sitze, ne? In New York. Was ich an dem, was du gerade erklärt hast, auch wahnsinnig wichtig finde, bevor wir jetzt zur Weltwirtschaftskrise ab 1929 kommen, ist, dass, wenn wir uns finanzpsychologisch das angucken, was wir immer machen, dass eben unsere Einstellung zu Geld auch von diesen kollektiven Erlebnissen wirklich geprägt ist, wie du es eben mit dem Gold auch erklärt hast. Für mich leuchtet das total ein. Warum ist da irgendwie auch oft so, ja, so Misstrauen gegenüber bestimmten Anlagen gibt, zumindest in bestimmten Generationen. Ja. Ja. Okay. Ja, Weltwirtschaftskrise 1929, globales Phänomen, aber ausgelöst durch den berühmt-berüchtigten Börsencrash in New York. Da boomte es 1920 noch total an der Börse. Jeder, ja, schätzungsweise vierter Haushalt in den USA hatte Aktien, manche auf Kredit gekauft.
Muss man sich mal vorstellen, damals schon, ne? Wenn man heute in Deutschland sagen würde, jeder Vierte hätte Aktien, dann würde jeder sagen, huch. Und das war in der Vorweltkriegszeit in den USA damals schon so, ne? Nur mal so als kleiner Einschub, das ist schon spannend.
Und das klingt jetzt gerade sehr positiv, aber ich glaube, andere gucken da auch sehr, ja, schwierig drauf, weil da einfach sehr viel Gier auch dabei war. Man wollte mehr. Das ging auch eine ganze Weile gut, wenn dieses mehr bekommen, bis es dann am Schwarzen Donnerstag, wie man ihn so gut nennt, den Schwarzen Donnerstag, den 24. Oktober 1929, bis da so eine riesen Panik kam, da brachen die Kurse ein. Und zwar so heftig, dass der Dow Jones innerhalb einer Woche über 50% seines Wertes verloren. Die Hälfte hat er an Wert verloren.
Ja. Und das muss dann, glaube ich, schon ein ganz schöner Schock gewesen sein für die meisten. Ja? Die Hälfte an Wert verloren und waren auch 25% der Amerikaner auf einmal arbeitslos. Also jeder vierte Mensch, ja? Die Menschen standen da an für Brot, für Suppe. Familien verloren Haus und Hof an dieser Stelle, weil sie nicht mehr bezahlen konnten, ja, von Krediten. Ja, und in Deutschland ging es dann ähnlich rund. Ja? In Deutschland war auch schon damals wirtschaftlich natürlich abhängig von den USA als Weltwirtschaft und als Weltwährung. Und dann waren in Deutschland auch auf einmal 6 Millionen Menschen bei weniger Population als heute. Also rund ein Drittel aller Erwerbstätigen waren auf einmal arbeitslos. Ja, und das ist natürlich unfassbar, wenn man sich das Ganze mal anschaut an der Stelle, wie das da wirklich abging.
Total, die goldenen 20er, muss man jetzt in Anführungszeichen setzen, die waren einfach vorbei. Und zwar ganz schön schnell. Auch in Deutschland bedeutete das den Anfang vom Ende der Weimarer Republik. Viele radikalisierten sich, viele recht extreme Parteien bekamen ziemlich viel Zulauf. Und das mündete historisch bekanntlich in den Aufstieg der Nationalsozialisten. Mhm. Wenn wir jetzt mal beim Thema Geldanlage und Geld bleiben, könnte man sich jetzt fragen, Ingo, was hätte man da tun sollen?
Ja, also ich meine, wir hatten ja gerade schon das Thema Sachwerte, ne? Und aber ja, die Tatsache, die du jetzt beschreiben willst, wahrscheinlich, Lena, ist, man braucht
ja, denn ich meine, viele von uns haben ja, also auch bei HIM, Aktien in ETFs investiert. Also wer Ende 1929 Aktien hatte, musste wahnsinnig starke Nerven haben. Es hat auf jeden Fall in den USA über 25 Jahre gedauert, bis der Dow Jones wieder auf dem Stand von 1929 war. Kann sagen, also quasi eine Generation später. Also nicht jeder hat das, glaube ich, durchgehalten.
Ja, definitiv. Also man muss natürlich dazu sagen, heute sind es andere Zeiten. Also allen voran Notenbanken oder auch Institute, Staaten haben andere Früherkennungsmechanismen und auch Möglichkeiten, schneller zu reagieren auf solche Wirtschaftsabschwünge. Ja, also man kann das von damals sicherlich nicht mehr vergleichen, wie es heute ist, aber es war tatsächlich der längste Zeitraum, den man hätte aushalten müssen, selbst mit Aktien, wo man keine Gewinne gemacht hat. Aber die, die eben durchhalten konnten oder sogar nachgekauft haben, die konnten dann später eben richtig profitieren. Ja, und das zeigt eben, man braucht Zeit, aber auch die Nerven. Man muss es auch, wir haben ja gelernt, körperlich auch aushalten können. Und man braucht eben auch das Geld, um gegebenenfalls nachinvestieren zu können. Ne?
Ja, finanzpsychologisch, wenn wir da irgendwie auf die Weltwirtschaftskrise schauen, kann man wirklich sehen, wie so Angst und Pessimismus, ja, da sind, da bleiben. Und auch viele Menschen, die es miterlebt haben, bis zum Rest ihres Lebens wahnsinnig vorsichtig geblieben sind und nie wieder so Vertrauen gefasst haben, so in die Börse. Und das finde ich ganz interessant, weil wir haben oft bei HIM ja darüber gesprochen, warum investierst du eigentlich nicht? Also viele Menschen wollen investieren und dann fragen wir mal, ja, warum nicht? So, und das könnte einer dieser Gründe sein, wie wir auch schon in anderen Folgen analysiert haben. Eltern geben diese Skepsis gerne an ihre Kinder weiter und das prägt.
Ja, große psychologische Lehre auf jeden Fall. Ja, Angst ist ansteckend. Vor allem, es ist ja, glaube ich, nicht das Erlebnis an sich, also der Verfall, sondern eben das, was dranhängt. Ja, das, was man an Streit, an Verunsicherung, an Angst mitbekommt über die Eltern, vielleicht sogar in jungen Jahren, gerade wenn es in jungen Jahren passiert, ja, das lernen wir immer wieder, auch die finanzielle Risikobereitschaft prägt sich schon vor der Geburt. Und das ist dann natürlich das, was eine ganze Generation prägen kann, Misstrauen gegenüber der Börse schafft. Und deshalb ist aber andersrum das historische Verständnis dafür wichtig, und das wollen wir heute ja machen, eben herzustellen, dass es sowas immer mal wieder gab, dass das also auch normal ist und Muster zu verstehen. Und es sind eben Muster, die sich nie eins zu eins gleich wiederholen. Ich habe das schon häufiger, glaube ich, gesagt. Twain sagt, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und so ist es eben auch bei Mustern. Sie wiederholen sich, aber nie eins zu eins eben gleich. Und ja, das ist eben das Wichtige, was man daraus lernen kann an dieser Stelle.
Ja, und vielleicht nochmal konkrete Learnings. Du jetzt als Honorarberater, ich meine, von dir habe ich gelernt und wir haben mit vielen ExpertInnen im Podcast darüber gesprochen, es lohnt sich schon, das Geld jetzt nicht unterm Kopfkissen zu lassen, sondern es zu investieren, aber eben auf Diversifikation zu achten und vielleicht auch so ein paar so Sicherheitsnetze zu haben. Also nicht jetzt irgendwie alles in total riskante Anlagen zu stecken. Oder was würdest du noch sagen, was ist so dein Tipp immer an deine Kundinnen und Kunden?
Ja, also einfach langfristig zu planen, wie du schon richtig sagst. Ja, es gibt natürlich Einlagensicherungen, Zentralbanken, aber langfristige Planung, Altersvorsorgeplanung, Finanzplanung, wenn man jetzt also an dem Punkt steht, dass man sagt, oh, für mich geht's gar nicht mehr um den Vermögensaufbau, sondern eher, wie ich jetzt davon leben kann. Ja, das im Endeffekt in Planungen zu gießen, dass solche Events, die unvorhergesehen sind und immer mal wieder passieren können, dass die meinem gesunden und standhaften Fundament nicht zu viel anhaben können. Aber wenn ich ein Seegrundstück habe, ohne dass ich das Fundament richtig gesetzt habe oder mich darum gar nicht gekümmert habe, aber das schönste Haus oben drauf setze, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das erste Windchen oder die erste Flut alles das, was ich aufgebaut habe, auch stark angreift, vielleicht sogar zerstört. Und ich glaube, das ist eben etwas, was man da berücksichtigen darf an dieser Stelle.
Sollen wir zum nächsten großen Umbruch kommen, Ingo?
Gerne.
Ja, Ende des Zweiten Weltkriegs, ja, und die Nachkriegszeit, darüber reden wir jetzt. Ich kenne es, sagen wir mal, zum Glück nur von Bildern, die haben mich aber bis heute nicht mehr losgelassen. Deutschland 1945, die Städte, die meisten Städte sind in Trümmern, die Wirtschaft ein Scherbenhaufen und die Währung, das war ja die damalige Reichsmark, war eigentlich ja wertlos. Im Krieg gab es ja so Preisbindungen und es gab auch Rationierungen und danach herrschte plötzlich so ein Geldüberhang, aber es gab gar keine Waren, ja. Das heißt, wer hat davon profitiert? Der Schwarzmarkt unter anderem, der Tauschhandel. Und irgendwie finde ich das immer ein bisschen witzig, wenn ich darüber nachdenke, aber es war ja so, dass Zigaretten sogar als Währung getaugt haben, ja.
Ja, also schon im Krieg war das ja auch schon so, ne, aber
ja. Ja, oder eben, dass man, weiß ich nicht, einen Pfund Kaffee gegen 5, weiß ich nicht, Dosentomaten oder sowas getauscht hat.
Oder einen Sack Kartoffeln für einen Bündel Reichsmark, ja. Und dann hat sich alles verändert wieder, ne? Und dann kam wieder so ein Switch an der Stelle. Auf einmal kam die Mark, ja, 1948, ganz genau am 20. Juni 48, die D-Mark, ja, wie sie viele auch noch kennen, vor dem Euro. Wer es vergessen hat, oder an jüngere ZuhörerInnen, ja. Und zack.
Ich weiß es noch ganz genau, Ingo.
Man bekam 40 Mark und über Nacht änderte sich alles, ja. Vorher waren die
40 Mark, also man hat, das finde ich total.
20 ja, Euro.
Ja. Ja, aber das, lass uns da nochmal drauf eingehen, auf diese, das finde ich total spannend. Es gab 40 D-Mark, so, ja, so eine Art Startguthaben, oder?
Ja, genau.
Ja. Und das hat man einfach so bekommen, ich glaube, in Bar sogar in Cash. Und das klingt jetzt total, weiß ich nicht, fast niedlich, ne, so wenig irgendwie. Aber das war der Neuanfang. Und interessanterweise füllten sich so auch über Nacht wie von Zauberhand die Regale. Natürlich hatten die Läden auch noch Waren im Handel, haben die oder im Lager und haben sie halt dann erst wieder rausgeholt, als es eben ja wieder eine Währung gab. Und plötzlich konnte man all das wieder kaufen, ja. Butter, Schokolade, Bohnenkaffee. Ja, da gab es die verlässliche Währung wieder.
Ja, und schwupps schaute man eben ins Schaufenster, ne? Und Butter, Kaffee, Schokolade, bam. Und ich glaube, das ist auch ein Moment, der eben viele Deutsche geprägt hat, der aber auch wieder die Schnelligkeit zeigen kann, ja, von solchen Momenten, wenn man von Schnelllebigkeit sprechen kann. Ich meine, da waren immerhin dann von 45 bis 48 auch 3 Jahre dazwischen, aber so wurde die Mark fast heilig, ja. Viele haben sich sicherlich auch schwer getan, sich dann davon wieder zu trennen, aber es stand eben auch für Stabilität, es stand für Wiederaufbau, gerade nach 2 Währungsumbrüchen und einer Währung, der man eben wieder vertrauen konnte, und so ein Vertrauen ist dann eben auch die Basis für weitere Investitionen.
Ja. Ja, Wohlstand für alle. Vielleicht kennen manche noch diesen Satz von Wirtschaftsminister Ludwig Erhard. Das war das Motto, und die Menschen haben auch wieder angefangen zu sparen. Ja, also es wurde wieder Geld zur Seite gelegt, zum Beispiel für den Hausbau, aber auch einfach für, ja, sagen wir mal, normalen, in Anführungszeichen, normalen Konsum. Aktien, da waren viele schon noch misstrauisch, denn die 20er, 30er Crash-Erfahrungen, die sind da schon noch im Hinterkopf, glaube ich, geblieben. Aber insgesamt ging's wirtschaftlich ziemlich steil bergauf.
Ja, und das war eben dann, ne, die Möglichkeit, also man sprach dann ja auch vom Wirtschaftswunder, jeder hat angepackt, auch die, man kennt ja auch immer von den deutschen Frauen, die dann den Wiederaufbau auch geleistet haben, ja, und so wurde eben aus einer Krise, und so sieht man auch eben wieder schön den Paradigmenwechsel an der Stelle, ja, Preisbindung, es wurde damals, wie du schon gesagt hast, radikal verändert, Marktwirtschaft rein, ja, die freie Marktwirtschaft an dieser Stelle, zumindest im Westen, und das war dann damals auch ein echter Paradigmenwechsel, ein positiver Paradigmenwechsel, und so ist dann eben das deutsche Wirtschaftswunder entstanden, und Märkte brauchen Freiheit, ja, das war die große Lehre, auch zu heute. Heute wird häufig Planwirtschaft betrieben, es wird eher staatlich versucht zu kontrollieren, aber man kann es immer wieder eigentlich feststellen, dass der Kapitalismus da natürlich nicht überall perfekt funktioniert, aber auch in den Folgen, die wir dazu schon hatten, haben wir es festgestellt, aber es ist doch meistens eben die beste Idee, um wirtschaftlichen Wohlstand zu schaffen, um von in dem Moment ja keinem ersten Weltland mehr wieder nach oben zu kommen, ja, und das zeigt die Historie immer wieder und auch in unserem Fall als Deutschland.
Ja, wirklich. Also von 0 auf 100, ich finde das so faszinierend, sich das anzuschauen, wie schnell das ging, wie du auch gerade beschrieben hast. Ja, Learning hieraus. Wahrscheinlich, auch wenn vieles gerade im Argen liegt, so die Zuversicht nicht zu verlieren, oder? Dass es einfach diese Paradigmenwechsel gab und auch geben wird.
Ja, immer wieder. Ne? Und ich meine, damit hört es ja nicht auf. Gehen wir weiter. Ölkrise, ja, sicherlich für viele noch greifbarer, auch wenn sie 1973 war und die daraus folgende Stagflation, was heißt Stagflation? Stagflation heißt, wir haben Inflation, aber kein Wachstum in der Wirtschaft im Endeffekt. Ja? Und so folgte eben nach Jahren des Booms wieder Stillstand. Ölpreis durch eben externe Faktoren, durch Krieg, vervielfachte sich, alles wurde teurer. Das hat man ja auch in Corona-Zeiten oder danach gesehen, ja, wurde häufig auch verglichen. Und auf einmal gab es halt Benzinrationierung. Ja, man wurde also in seinem Alltag stark eingeschränkt, autofreie Sonntage, muss man sich mal vorstellen. Ne? Also
erkennt man noch diese ganzen Fotos erinnern. Aus dem Geschichtsbuch raus, oder? Wie alle so auf
der ich kann mich noch einmal daran erinnern, ich weiß nicht, ich glaube, das war die A40 oder so im Ruhrgebiet, da kann ich mich noch dran erinnern, aber das wurde halt bewusst gemacht, ja, um mal auf das Thema Umwelt hinzuweisen, aber nicht, weil man nicht mehr tanken konnte, weil eigentlich kein Benzin mehr da war. Ja. Auch da waren in dem Moment wie damals Familien mit Rollschuhen, mit Inlineskatern dann auf der Autobahn. Aber das war pure Realität. Ja. Und auch da hätte man sich sicherlich, oder würde man sich heute fragen, boah krass, muss ich jetzt alles verkaufen? Muss ich raus? Ja. Und da kommen wir gleich noch zu, ob das so sinnvoll ist.
Ja, lass uns auch nochmal über Aktien reden. Der DAX, ich glaube, also früher hieß der nicht so, ne? Der Vorläuferindex vom DAX, der ging in den Keller und dann gab es einen Crash. Ja. Das heißt, auch da verloren wieder Leute massiv und man sprach auch so vom Tod der Aktienkultur. Und erneut, also sieht man schon wieder, die Geschichte reimt sich. Auch da sind wieder viele in Gold geflüchtet. Aber auch das sah nicht so richtig gut aus, oder?
Nee, also Verluste gab es überall. Also Kapitalmärkte, man kann ab dem Punkt tatsächlich zum Beispiel auch schon MSCI World zurückverfolgen, ist der um bis zu 50% gefallen an der Stelle. Ja, also das hat auch schon starke Einflüsse gehabt, katastrophale Einflüsse teilweise an der Stelle. Und das hat dann bis zu 6 Jahre gedauert, bis sich das wieder erholt hat. Und das nagt an den Nerven, aber auch am Körper, wie wir durch Professor Elger gelernt haben. Und das muss man dann natürlich erstmal aushalten können.
Auch da wieder, es ging nicht nur bergab, sondern es ist schon so, dass in den 80ern Gold eben wieder fiel. Aber so ab 1982 gingen Aktien wieder hoch. Es gab eigentlich so einen regelrechten Boom, könnte man sagen. Viele Anleger, Anlegerinnen haben das verpasst, eben aufgrund des Misstrauens und haben da halt diese Erholung der Aktien Mitte der 80er verpasst. Und das ist ja auch so ein Klassiker, oder? Dieses raus und dann, ups, jetzt geht's doch wieder hoch.
Ja, ich glaube, das kennen alle mit der Telekom-Aktie, ne? Verpönt, Geld verbrannt und verbrannte Fingerchen und dann lässt man lieber die Finger von der heißen Herdplatte. So ist das ja schon als Kind. Ja? Und ja, wenn man damals gesagt hätte, 74 Aktien sind tot, dann hätte man eine der fettesten Rallyes, die es seit jeher gab, verpasst. Und auch da ist wieder das Thema, Geduld zahlt sich aus. Und das immer. Und das muss ich natürlich dann irgendwo auch immer wieder mir einverleiben. Und das ist sicherlich ein Fazit, was man daraus ziehen kann. Ja, Krisen verändern Spielregeln, aber sie gehen immer wieder vorüber. Sie sind aber normal, dass sie auftreten. Daher ist wichtig, flexibel bleiben, Ruhe bewahren. Das wäre damals auch das Beste gewesen. Das wäre das Erfolgsrezept gewesen, was man dort hätte anwenden können.
Ruhe ist das eine und das andere ist aber auch Anpassung, also zu schauen, was ist denn gerade gefragt. Man könnte sich jetzt irgendwie, ja, oder wenn wir nochmal zurückschauen, in die 70er, also 73 wurden Autos sparsamer, man könnte sagen, die ganze Industrie wurde irgendwie energiesparender und heute, ja, man könnte sich jetzt schon überlegen, vielleicht, ja, erneuerbare Energien sind schon seit dem Ukraine-Krieg in Mode, sage ich jetzt mal, ist vielleicht nicht der richtige Begriff dafür, aber es geht halt schon darum, gerade unabhängiger zu werden von diesem teuren Öl oder teurem
Gas. Ja, definitiv. Und ich glaube, eine Sache, die auch noch wichtig ist, also gerade im Zuge von, wenn wir über Paradigmenwechsel sprechen, ich meine, damals haben ja alle auch vom Kalten Krieg gesprochen. Ja, Vietnam und was es nicht alles gab, möglicher Krieg zwischen den Supermächten USA und Russland. Auch das gab es alles schon mal. Und wenn man sich die Kapitalmärkte in der Zeit anschaut, gab es aber trotzdem Wirtschaftswachstum, ne, und steigende Kapitalmärkte. Also der Kalte Krieg hat im Endeffekt gar nicht dazu geführt, dass Kapitalmärkte wirklich runtergecrashed sind, obwohl es natürlich heute total vergleichbar wäre an der Stelle mit den Scharmützeln zwischen USA, China, ne, Russland, USA mit Putin. Also klar gab es dann keinen Krieg, also zumindest nicht so nah für uns. Ne? Vietnam war natürlich für die Asiaten und der Vietnamesen deutlich näher. Aber das gab es auch schon damals und trotzdem sind die Börsen gestiegen. Und das dauerhaft, ne? Bis 73, bis dann der Ölschock kam.
Gehen wir rüber zum nächsten Paradigmenwechsel, zum nächsten großen Event, wenn das für dich okay ist.
Ja, klar.
Event darf ich es ehrlich gesagt gar nicht nennen, das war ein falscher Begriff, denn wir reden jetzt über einen Schicksalstag, ja, den die meisten von uns noch ziemlich lebhaft vor Augen haben, egal wie klein wir damals waren. Ich glaube, alle saßen an dem Abend oder an dem ganzen Tag vorm Fernseher. Es geht um den 11. September 2001. Auf die Anschläge hier in New York. Und das war primär eine menschliche und eine politische Tragödie, aber hatte wahnsinnig große wirtschaftliche Folgen. Die Frage war nämlich schon bei vielen Anlegerinnen und Anlegern, wird es jetzt so weitergehen? Also wird die Unsicherheit bleiben? Gibt es vielleicht noch weitere Angriffe? Wird es Krieg geben? All das waren brennende Fragen.
Ja, und vor allem muss man verstehen, wir hatten vor dieser Zeit schon stärker fallende Kapitalmärkte. Ja, also das Hoch der Internet-Bubble damals, der Tech-Bubble, was ja auch heute häufig herangezogen wird als Vergleich mit der KI-Bubble, war ungefähr im August, September 2000. Das heißt, wir hatten eh schon Verluste von teilweise 20%, 30%, 35% an den Kapitalmärkten. Und dann kam dieses Event noch dazu. Und jetzt kommt's. Die Börsen waren eine Woche lang geschlossen. Ich konnte also nicht mehr reagieren. Wahnsinn. Also die Enteignung quasi, der Totalverlust war so nahe. Ja, ich kenne auch die Bilder, wo dann Präsident Bush das im Kindergarten da, glaube ich, oder irgendwo, wo er da war, bekannt gegeben hat und dann der Gesichtsausdruck an der Stelle. Also da war wirklich die blanke Panik in der Luft und als der Markt dann eröffnete, dann war er schwupps 7% im Minus, innerhalb einer Woche 11% runter. Also das war schon richtig brutal. Aber ne, auch der Punkt war wieder vorbei. Es hat dann länger gedauert, bis sich das rausgezogen hat. Aber Notenbanken sind dann hingegangen, haben die Kapitalmärkte unterstützt, haben günstiges Geld zur Verfügung gestellt. Und dann ging es ab 2003, im Februar, März 2003, dann auch wieder richtig schnell, richtig hoch.
Das ist vermutlich so das Lehrstück hier raus, oder? So, also es gibt wahnsinnig große, globale Ereignisse, die alles ja und jeden aus der Bahn werfen, aber es kann sich alles doch schneller wieder zum Positiven wenden, als man denkt. Ja, man könnte sagen, zum einen steuerten die Zentralbanken damals dagegen, also die Zinsen wurden gesenkt, es gab sozusagen mehr Liquidität im System. Und es wurde auch versucht, so Vertrauen zu vermitteln, dass genügend Geld da ist. Man hat also alles probiert, um die Rezession abzuwenden, was zumindest teilweise geglückt ist. Die Rezession 2001 war relativ mild, sage ich mal. Was würdest du sagen, so psychologisch, was hat es so hinterlassen? Also einmal diese Angst vor dieser Unberechenbarkeit vielleicht, also nichts wird mehr so sein wie zuvor.
Ja, definitiv. Es gab natürlich schon vorher den Boston Bomber, glaube ich, an der Stelle, aber es war, glaube ich, so der wirkliche spürbare Beginn von Terrorismus, ja, der uns dann immer wieder heimgesucht hat und natürlich privat, auch wenn es dann nach Europa gekommen ist, für Angst sorgt, ja, also ganz logisch auch an der Stelle. Und wenn dann noch das eigene Geld damit verbunden ist, dann wissen wir alle, was Geld für Möglichkeiten hat, was für Projektionen drauf liegen. Und dann kann sich das natürlich potenzieren. Aber andersherum sieht man auch da wieder, ja, es gibt Schocks, aber das System ist mittlerweile recht stabil und Es gibt ja diesen schönen Spruch, time in the market beats timing the market. Also hätte man da versucht, rein und raus zu gehen an der Stelle, dann hätte man häufig eben drauf gezahlt. Und auch solche krassen Events zeigen uns wieder. Schocks gibt es, ja, aber sie sind eben nicht der Weltuntergang, gerade nicht für die weltweite Wirtschaft an der Stelle. Ja, und für uns AnlegerInnen heißt es eben, sich nicht von Angst leben zu lassen, sondern doch auf die Stabilität des Systems trotz, wir haben ja schon zig Dinge heute aufgezählt, Kriege, Wirtschaftskrisen, ja, solche Impact-Ereignisse und damit war es ja noch nicht genug. Wir haben ja noch zwei auf der Pfanne.
Ja. Aber da vielleicht mal kurz nochmal zum konkreten Learning. Also es geht jetzt nicht darum, dass man die Risiken nicht auf dem Schirm haben sollte, sondern es ist schon das, was wir heute jetzt auch mal uns angeschaut haben, dass es schon ein Argument für etwas ist und zwar für Diversifikation. Also dass man irgendwie wirklich so diversifiziert wie möglich sein Portfolio gestaltet und damit auch so Einbrüche verkraftet.
Ja, definitiv.
Kommen wir zu etwas, das viele von unseren Hörerinnen und Hörern von euch bestimmt da auch noch sehr präsent haben. 2008, die Finanzkrise. Im Gegensatz zu 9/11, also zum 11. September, das ja eher so von außen kam, war ja 2018 eher so ein selbstverschuldeter Crash des Finanzsystems. Also wenn man jetzt mal an die US-Immobilienblase denkt, die Lehman Brothers, irgendwie so faule Kredite. Denn im September 2008 brach eben mit Lehman eine der größten Investmentbanken der Welt zusammen. Mhm. Und damit stand eigentlich sozusagen das globale Bankensystem am Abgrund. Das war ein ziemlicher Schock.
Ja, und Leute hatten Angst, dass sie kein Geld mehr bekommen, ne, aus dem Automaten. Das war dann tatsächlich so. Deswegen haben sich dann nachher auch Merkel und Steinbrück hingestellt und gesagt, unsere Einlagen sind sicher. Aber wenn man das mitbekommt, dass das Bankensystem in die Knie geht und Börsen innerhalb an einem Tag auch wieder 10% Minus machen, dann bekommt man natürlich selbst auch weiche Knie.
Total. Und ich meine, viele dachten, es wird genauso wie, eben wie wir es heute schon gesehen haben, 1929, es wird genauso wie bei der Weltwirtschaftskrise. Es war auch nicht lustig, ne? Also 2009 ist das deutsche...
Lustig war es nicht.
Nee, genau. Also es gab einen wahnsinnig scharfen Einbruch so und Exporte sind weggebrochen. Der ganze Welthandel im Prinzip hat so gestockt. Viele wurden entlassen, viele wurden also arbeitslos oder haben sowas wie Kurzarbeit dann anbieten müssen. Also es war schon eine ganz schön krasse Rezession.
Ja, und dann ist es ja auch verständlich, wenn man das subjektiv mitbekommt für sich, ne? Rezession, Wirtschaft geht runter, Geschäfte gehen pleite und dann verkaufen viele halt auch am Tiefpunkt, weil so psychologisch gesehen nährt sich sowas ja auch. Ja, ich habe Angst, also Unruhe, Angst, stärkere Angst und irgendwann kommt die Panik dazu und wenn selbst die Panik nicht mehr ausreicht, dann verkaufe ich halt irgendwann und das braucht Zeit häufig an der Stelle, das sieht man immer wieder, ja, ganz am Ende gibt es immer nochmal so einen richtig krassen Dip nach unten, das sind dann die Panikverkäufe, da gehen wirklich alle raus und dann werden noch heutzutage auch oder auch schon damals Systeme ausgelöst und da verkaufen dann leider viele an der Stelle und das bleibt dann auch im Kopf. Aber häufig ist das eigentlich der richtige Zeitpunkt, um dann wieder einzusteigen. Timen kann man das natürlich gar nicht, ja. Voraussehen kann man das auch nicht. Also, dass solche Events eintreten, wie zum Beispiel auch in der Finanzkrise, ist halt super selten. Ja, also wir sprechen ja gerade darüber, dass solche Dinge in den letzten 100 Jahren irgendwie 4-5 Mal aufgetreten sind. Ja, also ist ja keine, jedes Jahr, ich warte nur drauf, so nach dem Motto wie auf den Weihnachtsmann. Das passiert ja nicht, ne?
Das ist witzig, Ingo. Ja, ich finde, das ist so das Bittere oder die bittere Ironie, wie man so schön sagt, irgendwie daran. Es fühlt sich so wahnsinnig schrecklich an, aber genau in diesem Schrecklichen legt man ja eigentlich auch so den Grundstein für so zukünftige Gewinne wieder, wenn man investiert bleibt. Und darüber haben wir so oft im Podcast geredet, so wie schaffen wir das? Unter anderem mit dem individuellen Risikoprofil, was wir von uns haben können. Also wie schaffen wir es, mit unseren Investitionen zu bleiben, also nicht zu verkaufen, obwohl wir innerlich vielleicht panisch sind. Ja.
Ja, und dann last but not least, ja, und dann haben wir es bald heute, Corona. Ja, also ich glaube, auch wenn man vieles
darüber
schon
darüber reden wir alle gerne wieder. Corona.
Ja, 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 vor, ja genau, das habe ich vor Corona, das war vor 2000, naja, genau, vor Corona, nach Corona, ne, so ist es dann immer. Aber ja, es war auch etwas, was die Märkte, also die spanische Grippe gab es früher mal, ja, aber das war natürlich heute auch dann, dank auch mehr Vernetzung, mehr Social Media in der Welt, ein ganz anderes Thema, komplett surreal im März 2020. Ich weiß es noch, hier vorne am Rathenauplatz, alles steht still, keiner fährt mehr, super ruhig, du denkst irgendwo, du bist auf dem Land, wenn da nicht so viele Gebäude stehen würden, und ja, dann passierte der schnellste Crash ever, ja, -40% innerhalb weniger Wochen, und keiner geht mehr raus, also auch im Leben selbst hast du es einfach sofort gemerkt. Also wenn das kein sofortiger Paradigmenwechsel war, wo alle dachten, boah, das war's, alles bricht zusammen, dann weiß ich auch nicht.
Ja, und da gab es ja auch wieder so einen krassen, ja, so einen Überraschungsmoment eigentlich, oder? Also so, ja. Es gab eine gigantische Rettungsaktion von Staaten und Zentralbanken. Also es, ja, Regierungen weltweit schnürten so gigantische Hilfspakete. Es gab viel Kurzarbeitergeld. Viele sind ja in Kurzarbeit gegangen damals. Es gab aber auch viel Unternehmenshilfen. Und die Zentralbanken haben die Zinsen gesenkt. Ja, das hat dann doch ziemlich viel so Liquidität wieder in die Märkte gespült.
Ja, dann gab es eine V-förmige Erholung, ja. Also da spricht man davon, wenn Märkte schnell runtergehen, aber sich auch schnell wieder erholen. Und innerhalb weniger Monate, also ich glaube, beim DAX hatten wir am Ende des Jahres im Oktober, November schon wieder höhere Stände als vor Corona. Er hätte sich das zu dem Zeitpunkt vorgestellt. Und es gab ja auch noch Lockdowns zu dem Zeitpunkt, ja. Also es war irgendwie die Realität, und die Börsen liefen weit auseinander, weil Börsen eben die Zukunft einplanen. Und was ich auch festgestellt habe in dieser Zeit, auch viele Neo-Broker zum Beispiel, dass es einen enormen Zulauf gab. Weil durch diese schnelle Erholung, schnelles runter und schnell wieder hoch, haben die Leute gemerkt, ja, aber das ist bestimmt wieder irgendwann vorbei. Und dieser Glaube, das wird sich schon wieder erholen, war in dem Fall, weil es eben so schnell runterging, aber sich dann auch schon wieder recht schnell wieder erholt hat ein bisschen, war der Glaube irgendwie da, das geht sich schon aus, an der Stelle, wie der Österreicher sagen würde.
Ja, okay, das war doch österreichisch jetzt.
Ja, und das war ganz spannend, ja, dass es dann zum ersten Mal, glaube ich, so einen Schub gab, aber es war eben der dann doch schnellen Erholung und schnellen Bodenbildung und der Intervention der Notenbank geschuldet. Wenn so etwas länger abbröckelt, wie wir das zum Beispiel 2000 und dann noch on top, ja, packst du jetzt noch auf Corona noch irgendwas anderes, einen Terroranschlag, einen großen, so nach dem Motto, wie es dann 2000, 2001 war, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das nehme ich auch immer wieder wahr, dass vielen gar nicht, sie denken, ja, ich habe Corona gut ausgehalten, na gut, das ging schnell runter, ging auch gar nicht so tief runter ganz nebenbei, also nur die Hälfte eigentlich wie einen richtigen Crash, je nachdem, wie risikoreich man investiert war. Aber meistens ist es gar nicht die Tiefe des Crashs, sondern die Dauer. Ja, wenn immer wieder Cortisol ausgeschüttet wird, immer wieder mein Schmerzzentrum bedient wird, wenn das nur auf anderthalb Monate passiert, wie im Corona-Crash, oder auf zweieinhalb Jahre, wie in der Internetblase und 9/11, dann macht das natürlich schon was ganz anderes mit mir.
Was ich schon da auch nochmal spannend finde anzumerken, sind so soziale Fragen, die bis heute noch diskutiert werden müssen. Aber jetzt, wenn wir auf die Aktienmärkte mal schauen, dass man schon sagen muss, es wurde schon alles entkoppelt so von der Realwirtschaft durch das viele billige Geld, sage ich mal. Und es haben schon viele so gelitten. Aber so große Tech-Unternehmen, ja, denen ging es ziemlich gut, ne, mit dem ganzen Digitalisierungsschub. Ja. Diese Massivität der Gegenmaßnahmen in den Corona-Zeiten hatte halt eine wahnsinnige Nebenwirkung, und zwar die Inflation. Und darüber machen wir bald auch nochmal eine Folge, ne? Eine aktuelle, ja, Inflationsfolge.
Lena, jetzt interessiert mich ja, du als auch Privatanlegerin, was ist denn jetzt eigentlich dein Fazit für den nächsten Crash, und wie stehst du nicht als Journalistin, sondern als Privatanlegerin zum Thema Paradigmenwechsel heute?
Ja, also ehrlich gesagt habe ich von unserer Folge jetzt, von dem alles, was wir jetzt nochmal so, sagen wir mal, für uns nochmal aufgearbeitet haben, mitgenommen, dass ich Paradigmenwechsel, also gerade auch so diese großen Umbrüche, auch diese, wir sind ja in einem historischen Moment aktuell, dass ich das politisch beobachte, auch menschlich fühle, aber versuche als Privatanlegerin wirtschaftlich so ein bisschen zu ignorieren. Und da einfach, wenn ich so auf ETFs etc. gucke, dass ich da einfach mal wirklich die Augen zumache und sage, hey, du bleibst da liegen, all das Geld, was ich sparen möchte, zum Beispiel für meine Rente, das bleibt einfach liegen, ich ändere nichts. Heißt aber nicht, dass ich nicht innerlich auch aufgeregt sein darf etc. oder nicht total mich informieren darf, sondern dass ich da einfach politisch-menschlich auf der einen Seite habe, wo es abgeht, sage ich mal, und dann das Wirtschaftliche, was ich versuche, einfach in eine Schublade zu tun, abzuschließen und den Schlüssel zu vergessen, bis ich an das Geld wieder dran möchte. Und das ist erst in meinem Fall, wenn ich in Rente gehen möchte.
Aber was wäre denn jetzt, wenn du in der Rente bist und daran denken musst? Ich meine, da können ja auch Paradigmen wechseln.
Du hast mich als Privatperson gefragt. Bin ich noch nicht. Sag du mir die Antwort dazu. Was sollte man machen, wenn man jetzt an die
Also ich finde es spannend. Ich glaube, das ist total verständlich, so wie es viele machen an der Stelle. Ich denke, ich würde nicht abschließen und nicht ignorieren. Mhm. Und das war für mich auch der Impuls dieser Folge heute, den überhaupt reinzugeben, dass wir es machen. Ich würde bewusst draufschauen und erstmal verstehen und Bewusstsein schaffen. Das haben wir damit heute versucht, dass Paradigmenwechsel normal sind. Sie sind fucking normal. Und da gibt's ja auch ein ganz spannendes Phänomen an der Stelle. Ja, das nennt sich in der Psychologie Declinism. Also man hat mal 2015 ganz viele Leute gefragt und 70% dieser Leute haben gesagt, ja, ich glaube, die Welt geht jetzt unter. Mhm. Und das immer, egal wann ich sie frage. Vor allem alte Leute, weil sie sich an das Positive aus der Vergangenheit zurückerinnern und dann denken, ja, damals war alles besser als heute. Jetzt muss die Welt ja untergehen.
Inge, aber deswegen hatte ich eigentlich gesagt, ich will das nicht Schublade tun und abschließen, einfach weil Paradigmenwechsel normal sind, wie wir heute gelernt haben. Okay. Und dann kann ich es auch einfach ignorieren, oder? Also dann, weil ich ja eh weiß, es geht runter und es geht rauf und es geht wieder runter und es geht rauf.
Aber warum kannst du sie ja nicht einfach bewusst wahrnehmen? Also warum musst du es verschließen und vergessen und warum kannst du nicht einfach sagen, das liegt auf dem Tisch, das liegt da gut und ich weiß, das ist normal.
Ah ja. Ja, das stimmt. Ich meinte es auch gar nicht so voller Angst, dass ich das wegschließen will, sondern dieses so, ich muss mich damit gar nicht so beschäftigen, einfach weil ich Sicherheit fühle, dass es wieder wird. Aber ich verstehe, woher dein Gedanke kommt.
Ja, und ich glaube,
dein Bild ist eigentlich noch schöner. Es dahin zu legen, aber einfach chillimilli, einfach zu sagen, ist okay.
Ja, ich glaube, viele machen das, ne? Aber viele können es vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht wird dann die Unsicherheit, die man hat, ne? Du hast ja gerade von eigener Sicherheit gesprochen, also selbstsicher zu sein mit sich selbst, mit seinem Wissen, bewusst zu sein. Ich glaube, das ist wichtig. Aber es gibt eben Leute, die sich auch durch Priming, ja, wie wir festgestellt haben, prime lassen an der Stelle. Und das wollten wir heute einfach nochmal darstellen, dass das natürlich in der aktuellen Situation alles neu ist und anders ist und vermeintlich ein Paradigmenwechsel stattfindet. Ja, wir können das gar nicht beurteilen, wer definiert, ob ein Paradigmenwechsel stattfindet oder nicht. Der Punkt ist aber der, Paradigmenwechsel sind normal. Und wenn ich das Normale akzeptiere, dass das immer wieder passiert und auch die Schlussfolgerungen daraus gezogen habe, dass Sachwerte sich immer wieder erholt haben, Aktien, dann muss ich mich, und da kommen wir noch an anderen Stellen rein, dann muss ich mich nicht in andere Sachen reinreden lassen, in andere Assetklassen, in andere Strategien, die mich vermeintlich auf den nächsten Crash oder den Paradigmenwechsel vorbereiten. Das ist Quatsch. Die Anlageklasse ETFs hat jeden Paradigmenwechsel entspannt überstanden. Ja. Und die Aktien und die Anleihen dahinter. Das heißt, egal, ob es einen Paradigmenwechsel gibt oder nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auf einmal was anderes braucht, außer das, was sich die letzten 150 Jahre bewährt hat, ist viel unwahrscheinlicher, also das, was ihr neu machen sollt, ja, als das, was schon besteht. Es ist viel, viel erprobter. Ja, und das war mir nochmal wichtig, auch mit der Deutlichkeit gerade an der Stelle. Nehmt den Paradigmenwechsel hin. Das heißt nicht, dass ihr euch davon nicht beeinflussen lassen dürft. Ihr dürft es wahrnehmen, das darf was in euch auslösen. Aber dann beschäftigt euch mit euch selbst und die Projektionen, die da stattfinden, weil Paradigmenwechsel beeinflussen euch nur, wenn sie auf eine Resonanzfläche treffen. Ja, also wenn ihr unsicher seid, wenn da gewisse Projektionen drauf sind oder wenn ihr Themen mit eurer Geldidentität habt und dann Trump irgendwas palavert oder Putin, so, dann trifft das da drauf und dann schwingt es erstmal ganz groß. Es gibt aber auch Leute da draußen, mit denen macht der Paradigmenwechsel gar nichts, weil es keine Resonanzfläche gibt an der Stelle. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was wir noch mitnehmen können heute.
könnte also sagen, die Geschichte ist die beste Therapeutin für nervöse Anlegerinnen und Anleger.
Das hast
Danke,
du
Ingo, für diese Folge.
Danke dir.
Und bis nächsten Money Monday.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.